Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands.
Myopie, auch Kurzsichtigkeit genannt, ist in Deutschland weit verbreitet. In den letzten Jahren sind immer mehr Menschen kurzsichtig geworden. Sie tragen zum Beispiel eine Brille oder Kontaktlinsen, um das zu korrigieren. Eine Brille zu tragen ist zwar nicht schlimm, aber eine hohe Myopie kann sich im Laufe der Zeit negativ auf die Augengesundheit auswirken. In dieser Folge des Sichtweisen-Podcasts geht es darum, die Risikofaktoren einer Myopie besser zu verstehen. Professor Dr. Thomas Ach, leitender Oberarzt und stellvertretender Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum Bonn, erklärt, wie Betroffene dem Fortschreiten der Erkrankung vorbeugen können. Sichtweisenredakteurin Ute Stefanie Mansion hat mit ihm darüber gesprochen, wieso es bei Kurzsichtigkeit hilft, in die Ferne zu schauen.
Herr Professor Dr. Ach, gibt es Kriterien, mit denen eine Myopie von einer pathologischen Myopie abgegrenzt wird? Oder fallen alle möglichen strukturellen Veränderungen der Netzhaut, die mit Myopie in Verbindung auftreten, unter dem Begriff pathologische Myopie?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, Frau Mansion, um vielleicht direkt zu beantworten. Also nicht alle möglichen oder degenerativen Veränderungen fallen automatisch unter den Begriff der pathologischen Myopie. Es gibt inzwischen klar umrissene Kriterien, um eine einfache oder auch hohe Myopie von einer tatsächlich pathologischen Myopie abzugrenzen. Das Grundprinzip der Abgrenzung ist, dass wir Kriterien uns zugrunde legen, quantitative Kriterien, zum Beispiel die Länge des Augapfels, das ist eines der wichtigsten Kriterien, eine Länge des Augapfels über 26,5 Millimeter. Und das ist das Wichtige dabei, um das tatsächlich als pathologisch zu definieren, gleichzeitig vorhandene Veränderungen, degenerative Veränderungen am hinteren Augenpol. Also man spricht von degenerativen Fundusveränderungen. Und beide Dinge zusammen, langes Auge, überlanges Auge, kombiniert mit Veränderungen am Augenhintergrund, dann würde man von einer pathologischen Myopie sprechen.
Die kann aber auch aus einer hohen Myopie heraus entstehen.
Das ist eine gute Frage. Das heißt, Sie würden vermutlich im Laufe der Entwicklung der Myopie und ich sag mal, des Längenwachstums des Auges auch die hohe Myopie durchlaufen und dann in eine pathologische Myopie, also wenn Sie eine gewisse Grenze überschritten haben, mit den zugehörigen Veränderungen dann tatsächlich dann in die pathologische Myopie enden. Wenn Sie noch wissen möchten, welche strukturellen Veränderungen wir bezeichnen, wir werden gerade noch ein paar aufzählen. Also hat ja gesprochen von degenerativen Veränderungen am Augenhintergrund. Ist manchmal so ein bisschen trickreich, weil diese Veränderungen, manchmal auch altersbedingten Veränderungen, insbesondere auch der altersbedingten Makuladegeneration, zum Teil ähnlich sein können. Wir haben Aushöhlungen, Ausdehnungen des Augapfels. Das ist ja typisch für die Myopie. Wir haben Veränderungen im Bereich des retinalen Pigmentepithels, der Photorezeptoren. Das sind die Sinneszellen in Ihrem Auge. Und damit können Sie fast schon ableiten, dass es da natürlich auch Schwierigkeiten in der Funktion geben kann. Wenn Struktur gestört ist, auch Veränderungen in der Funktion auftreten können. Charakteristisch für pathologische Myopie ist auch das Auftreten von Neovaskularisation, choroidalen Neovaskularisation, ähnlich wie das auch bei der AMD mit auftritt, die zu Neubildung von Gefäßen, Bluteintritt oder Blutaustritt in und unter die Netzhaut führen können und auch zu Flüssigkeitsaustritt. Veränderungen am Sehnerven, Ausdünnungen, auch der Sehnervenfasern sind charakteristische Zeichen, die auch der Augenarzt bei einer Untersuchung am Augenhintergrund ganz gut erkennen kann.
Ist pathologische Myopie erblich bedingt?
Ja, also wir würden heute sagen, ja, es gibt viele Hinweise darauf, dass die Genetik eine wichtige Rolle spielt, aber es ist normalerweise keine monogenetische Erkrankung. Also monogenetisch würde bedeuten, dass Sie ein spezifisches Gen charakterisieren und wenn Sie hier Veränderungen nachweisen können, dass es dann immer zu einer auch Myopie oder auch pathologischen Myopie kommt. Es ist mehr ein Zusammenspiel, also es ist eine multifaktorielle Erkrankung, Aber die Genetik spielt eine wichtige Rolle in der Entstehung auch der pathologischen Myopie. Man weiß das aus Zwillingsstudien oder Familienstudien. Da konnte man sich entsprechende genetische Muster auch ableiten. Aber es ist nicht ein einheitliches Muster, das man normalerweise findet.
Ja, wer trägt denn ein Risiko, wenn keine erblichen Faktoren vorliegen?
Dazu habe ich es nicht ganz gesagt. Also es gibt erbliche Faktoren, sehr wohl. Das heißt, es gibt gewisse Genkonstellationen, aber es ist nicht nur ein Gen. Das heißt, sie haben ein Zusammenspiel aus verschiedenen genetischen Faktoren, die hier eine Rolle spielen und sie dafür vielleicht etwas anfälliger machen, auch in eine pathologische Myopie zu gehen. Wir wissen aber auch, dass es heute andere Veränderungen, Lebensstilfaktoren, Umweltfaktoren gibt. Wir werden sicherlich noch mal ein bisschen über Naharbeit auch sprechen. Die Beleuchtung spielt eine Rolle. Wir sind heute sehr daran gewöhnt, mit Smartphone, mit Handy zu arbeiten. Also das würde man so als Risikofaktoren auch des Lebensstils und der Umwelt zusammenfassen. Die augenbezogenen Risikofaktoren, die es gibt, sind hohes und langes Auge. Das ist so ein bisschen trickreich oder vielleicht auch für den Laien etwas verständlicher auszudrücken. Wir sprechen mal von gewissen Dioptriezahlen, Myopie. Also wenn Minus vor ihrem Brillenrezept steht, ist das die Myopie, die Kurzsichtigkeit. Aber die alleine ist nicht immer ausschlaggebend, weil eine hohe Achsenlänge, ein langes Auge nicht sich auch manchmal anders auch in der Refraktion ausdrücken kann. Also es ist nicht gleichbedeutend, dass eine Myopie von minus 6 dann auch immer gleich eine pathologische Myopie sein muss, zum Beispiel.
Gibt es denn neuere Studien, die an hoher oder an pathologischer Myopie erkrankten Menschen Hoffnungen machen könnten, dass es Therapiefortschritte für ihre Erkrankung gibt?
Ich denke, da muss man ein bisschen differenzieren. Also wir können heute eine pathologische Myopie nicht rückgängig machen. Wir haben heute keine Möglichkeiten, die Veränderungen, die degenerativen Veränderungen, die am Augenhintergrund bereits eingetreten sind, rückgängig zu machen und wieder normal zu machen. Wir müssen ein bisschen auf Vorsorge achten, wenn wir heute Veränderungen sehen. Und da gibt es am Augenhintergrund einige, die mit einer einfachen funduskopischen Untersuchung darstellbar sind, die heute mit Technologien wie einer optischen Kohärenztomographie sehr gut darstellbar sind, auch nachweisen können. Und mit entsprechenden Eingriffen, zum Beispiel auch operativen Eingriffen, hier für Abhilfe schaffen können. Ich hatte vorher bereits erwähnt, dass es auch zu Auftreten von Neovaskularisationen kommen kann, also Neubildung von Gefäßen. Die werden ähnlich behandelt wie auch bei der altersbedingten Makuladegeneration mit Injektionen in das Auge, Medikamente, die eigentlich direkt an die Stelle gebracht werden, die betroffen ist, nämlich meistens die Makula, also Neubildung von Gefäßen in der Makula, die dadurch ganz gut unterdrückt werden können. Der einzige Vorteil dabei ist, dass diese Veränderungen sehr gut eigentlich auf die Medikamente ansprechen und sie normalerweise auch nicht langwierige oder vielleicht manchmal auch sogar lebenslange Therapien brauchen. Und man diese Neubildung von Gefäßen bei der Myopie eigentlich mit manchmal sogar wenigen Spritzen und Injektionen in das Auge sehr gut in den Griff bekommt. Also zusammengefasst, wir haben heute leider keine Möglichkeit, die pathologische Myopie rückgängig zu machen. Wir haben aber Möglichkeiten, auf pathologische Veränderungen einzugreifen. Die wichtigste Frage kann irgendwie verhindern. Wir hatten gerade schon angesprochen, hohe Myopie, wenn das weiter wandert in eine pathologische Myopie. Es gibt neuerdings in den letzten Jahren viele Untersuchungen auch zur Therapie mittels Medikamenten, die das weitere Wachstum des Auges verhindern. Ich hatte ja erwähnt, dass ein Kriterium der verlängerte Augapfel ist. Und es gibt Untersuchungen, dass sie mit entsprechenden Medikamentengaben das weitere Wachstum des Augapfels tatsächlich deutlich reduzieren können. Des Weiteren werden Untersuchungen unter anderem auch mit Lichttherapien gemacht, mit entsprechenden und speziellen Brillen oder Kontaktlinsen, die man vor das Auge gibt oder auf das Auge gibt, um einen entsprechenden Reiz zu setzen und um das weitere Wachstum des Auges dadurch zu verlangsamen. Also es gibt Möglichkeiten auch in die Optik oder mit optischen Mitteln einzugreifen, um andere Reize zu setzen, um ein weiteres Wachstum des Augapfels tatsächlich zu verringern.
Die Zahl der an Myopie erkrankten Menschen steigt ja weltweit. Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle und wie wird sich das möglicherweise in einigen Jahrzehnten auswirken?
Ich denke, Sie zielen auch wieder darauf ab, eher für jüngere Menschen, Kinder, die Smartphone-Nutzung, ist immer die Frage, ob man blau, das Licht spielt eine wichtige Rolle, auch in der Entwicklung des Auges, auch im Wachstum des Auges. Und es gibt ganze Programme, also insbesondere in den asiatischen Raum auch blicken, die sehr viel davon betroffen sind, noch mehr betroffen sind, vielleicht als wir hier auch eine richtige Schwemme von Myopie auffälligen. So muss jetzt was dagegen getan werden. Und eine der Möglichkeiten ist heute medikamentöser Blockade und Verringerung auch eines weiteren Wachstums, insbesondere Atropin spielt hier eine Rolle. Das setzt aber voraus, dass Sie entsprechende auch natürlich augenärztliche Untersuchungen im Vorfeld bekommen. Man muss wissen, wie schnell auch Ihr Wachstum des Augapfels vorangeht. Das kann man heute eigentlich ganz gut alles feststellen und entsprechend dann medikamentös zum Beispiel einzugreifen.
Atropin wird aber nur bei Kindern und Jugendlichen verabreicht oder auch bei Erwachsenen?
Ja, also momentan sind es für die Kinder und Jugendlichen. Das heißt, wir haben gerade in diesem Bereich ja ein großes Wachstum. Das Auge selber ist normalerweise, damit Eintritt der Adoleszenz, also ins Erwachsenenalter kommen, eher abgeschlossen. Es kann sein, dass das gerade bei den hohen Myopien und den pathologischen Myopien tatsächlich auch noch etwas weiter voranschreitet. Eine andere Möglichkeit ist natürlich den Gebrauch ihrer Smartphones, auch der Tablets einzuschränken. Es gibt eine einfache Regel, dass sie nach 20 Minuten Gebrauch einmal wieder einen Blick auch heben, mal 20 Sekunden auch in die Ferne blicken, um das Auge auch wieder an das Weitsehen zu gewöhnen. Eine gute Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle mit dabei, dass Ihr Umfeld entsprechend ausgeleuchtet ist. Darauf sollten Sie achten. Ansonsten können wir vielleicht noch ergänzen, dass es wichtig ist für Kinder, für Jugendliche auch draußen zu sein, also dass Sie Kinder nach draußen schicken, weil das Tageslicht, insbesondere das Sonnenlicht, wohl Faktoren auch enthält, die für die Entwicklung des Auges wichtig sind und auch hier entscheidend zu einer Verlangsamung und auch zum Beispiel einer Myopie-Progression beitragen können.
Neulich habe ich den Begriff Myopie-Management gehört. Was ist darunter zu verstehen?
Also unter Myopie-Management würde ich, das ist ja so ein umfassender Begriff für viele Tätigkeiten oder Aktionen, die Sie machen, so ein strukturierter, ja auch vielleicht längerfristiger Ansatz, mit dem die Progression, also das weitere Voranschreiten der Kurzsichtigkeit und damit das Augenlängenwachstum gezielt verlangsamt auch werden kann und Komplikationen verhindert werden. Also es geht nicht nur darum, einfach nur Brille anzupassen, das wäre das Einfachste, um die Myopie auszugleichen, sondern es geht auch darum, eine Diagnostik durchzuführen, eine Augendiagnostik, eine Risikoabschätzung und auch Therapieoptionen auszuloten, die Sie der oder dem Betroffenen auch mit anbieten können. Ich glaube, das Oberziel, was man beschreiben könnte unter diesem Myopie-Management, wäre, dass Sie möglichst lange ein eher niedriges Myopieniveau haben. Wir hatten gesprochen von diesem Gleiten von einer hohen Myopie in eine pathologische Myopie und das muss irgendwie verhindert werden. Also das Risiko minimieren, dass Sie aus einer hohen Myopie tatsächlich eine pathologische Myopie mit entsprechenden auch Risiken für degenerative Veränderungen gleiten. Die Augendiagnostik hatte ich mit angesprochen. Sie brauchen eine Aufklärung heute auch über entsprechende, ja, neudeutsch würde man Lifestyle-Maßnahmen sprechen. Den Aufenthalt im Freien hatte ich bereits angesprochen. Eine überwachte Zeit auch ihrer Nutzung von Smartphones oder Tablets spielt sicherlich eine große Rolle mit hierbei. Über medikamentöse Therapien hatten wir gesprochen, auch die in Erwägung zu ziehen bei entsprechender Zunahme der Myopie und entsprechendem Alter und Kindes- oder Jugendlichenalter und natürlich auch regelmäßige Kontrollen. Wenn Sie in der pathologischen Myopie auch bereits angekommen sind, es gibt Möglichkeiten, chirurgische Möglichkeiten, an die man denken sollte, um Befunde auch an der Netzhaut vielleicht wieder zu stabilisieren und besser zu stabilisieren, damit über längere Zeit hinweg keine weitere Progression stattfindet. Und zu guter Letzt die Spritzentherapie, Injektionstherapie, Gott sei Dank in so nicht in allen Fällen der pathologischen Myopie, aber wenn diese Veränderungen auftreten und die kann eben auch der Augenarzt sehr gut mit Funduskopie und auch technischen Maßnahmen wie einer OCT-Untersuchung, optische Kohärenztomographie, Untersuchungen nachweisen, dass sie regelmäßig auch ihre Kontrollen durchführen lassen. Netzhautablösung ist ein großes Problem, auch bei diesen hohen Myopien. Deshalb eine Funduskopie, also eine Spiegelung des Augenhintergrundes mit weiter Pupille, dass sie ihre Pupillen auch entsprechend erweitern lassen, ist extrem ratsam und sicherlich ein bis zweimal im Jahr auch angedacht und angeraten.
Regelmäßige Kontrollen sind also wichtig für Menschen mit hoher oder pathologischer Myopie.
Das würde Ihnen auf jeden Fall anraten.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Ach, für das Gespräch und alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
Vielen Dank, Frau Masson. Vielen Dank.
Das Interview führte Ute Stefanie Mansion. Moderation Leonie Koll. Redaktion und Schnitt Leonie Koll und Christian Balbach. Sounddesign Robbie Sandberg. Das Interview erscheint auch in der März-Ausgabe des Sichtweisen-Magazins und auf Sichtweisen Online. Der Schwerpunkt in diesem Heft ist Myopie. Sie lesen dort außerdem weitere Hintergrundinformationen und die Berichte von zwei betroffenen Frauen. Sie finden alle Beiträge auch auf sichtweisen-online.org und können das gesamte Sichtweisen-Magazin online hören. Unter dbsv-inform.org ist es ebenso abrufbar wie die Hörmagazine vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen in gedruckter Form lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Probeexemplar beim DBSV Zeitschriftenverlag per E-Mail an zeitschriftenverlag@dbsv.org. Gerne schicken wir Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen zu. Bis zum nächsten Mal, Ihr Sichtweisenteam sagt Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert vom DBSV.